Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei der heutigen Sendung des lesewütigen Kaffeekränzchens geht es um Romane aus Kenia. Rosalie, Isa und Rosemarie haben uns gerade drei ausgesprochen spannende und sehr, sehr unterschiedliche Bücher vorgestellt, und zwar von Autoren aus der jüngeren und der älteren Schriftstellergeneration Kenias. Und zwar: Eines Tages werde ich über diesen Ort schreiben, von Binyawanga Wainaina, Herr der Krähen von Ngugi wa Thiong'o und Der Ort, an dem die Reise endet, von Yvonne Adhiambo Owuor. Wie man euren Besprechungen entnehmen konnte, werden in diesen Büchern ja ganz unterschiedliche Themen verhandelt. Darüber sprechen wir gleich. Zuerst würde mich aber interessieren, was ihr denn das als ganz besonders an diesen Büchern fandet. Also was hat euch am meisten fasziniert, beschäftigt?
Also für mich war es schon vor allem die Sprache. Also der Rhythmus, in dem dieses Buch geschrieben ist, es wechselt ab mit staccatoartigen, kurzen, nur das Notwendigste sagenden Sätzen bis zu einer wahnsinnig bildreichen Sprache, und das zieht einen total in Bann.
Ich meine, das hat man ja gemerkt schon bei der Eingangsszene, beim Eingangszitat, also so wie der Roman anfängt, als der Odidi da verfolgt wird und wahrscheinlich dann bald stirbt. Das war ja spannend wie ein Krimi eigentlich.
Genau. Und da wechselt sie schon wieder auch die Zeitebenen, die Zeit- und Erzählebenen. Also sie geht, während er da flieht, kommen dann Erinnerungen an Vergangenes, an seine Kindheit, an seine Schwester, an das, was er erlebt hat, an seine Geliebte und so weiter. Und ohne irgendwie, dass der Leser, also der Leser wird da schon sehr beansprucht. Das erfordert schon sehr große Konzentration. Das kann man nicht einfach so dahin lesen, weil es einfach dauernd wechselt. Und das ist, also man ist praktisch mittendrin, mitten im Geschehen. Man riecht den Staub, man riecht den Dreck, man riecht den Verwesungsgestank oder was auch immer. Ne?
Ja. Ich fand, dass Wainaina in seinen Erinnerungen es so gut gelungen ist, dass er einerseits diese fantasievolle Kinderperspektive einnimmt und einem so ganz einfach einen Blick auf wirklich sehr komplexe politische Veränderungen in Kenia und der ganzen Region erzählt und verdeutlicht, und zum anderen aber auch wirklich messerscharf analysiert. Und das geht immer auf, es kann im selben Kapitel sein, im selben Absatz, im selben Satz kann es manchmal die Perspektive wechseln. Das fand ich besonders faszinierend. Und er ist manchmal einfach auch total wütend, total ironisch, total weitsichtig dann wieder und dann auch wieder ganz arg komisch.
Okay. Isa und der Ngugi.
Ja, Herr der Krähen, also das erste Besondere ist das Format. Das sind knappe 1000 Seiten. Ich habe echt eine Weile überlegt, ob ich das wage, es zu lesen. Ich habe es getan und ich habe es auch nicht bereut. Und das ist auch eine Sache, die ich einfach die Stärke des Buches finde, dass er einfach so... Also die Kapitel sind ganz unterschiedlich lang. Es gibt manche, die sind nur eine halbe Seite, manche sind mehrere Seiten. Aber ganz, ganz oft ist am Ende vom Kapitel, macht er so ein Türchen auf, so eine Frage oder so eine Andeutung auf ein neues Ereignis, wo du einfach weiterlesen musst. Und er schafft es wirklich, diese ganzen Stränge da drin. Der bringt die immer wieder zusammen und vergisst nicht, was er 500 Seiten vorher geschrieben hat. Also allein das finde ich faszinierend. Ja, und... Ja, es ist ja ein besonderes Buch, weil es ja eine Parabel ist und nicht konkret in einem Land spielt. Und es hat unglaublich schräge, schrille, groteske Ideen da drin, die natürlich nicht ganz mit der Realität zu tun haben. Aber wenn man weiß, wie verrückt zum Teil diese afrikanischen Despoten da ihre Herrschaft auch untermauert haben, von ihrem, wie sie sich inszeniert haben und so weiter, dann... ist seine Erfindungen sind gar nicht so weit weg von dem, was da zum Teil auch in der Realität passiert war. So. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese verrückten, grotesken Geschichten. So.
Also auf jeden Fall drei Autoren, beziehungsweise auch eine Autorin haben wir ja auch dabei, die ganz unterschiedliche dramaturgische Formen gewählt haben, aber alle gestalten ihre Geschichten offenbar ausgesprochen spannend. Ich würde jetzt gerne darauf kommen, welche gesellschaftlichen Themen denn in den Büchern verhandelt werden. Wo sie was beschäftigt, Binyavanga Wainaina.
Bei ihm geht es fast immer um die Veränderungen in der Politik in den 70er, 80er, 90er Jahren, die wirklich auch prägend waren nach der Unabhängigkeit Kenias. Dabei schildert er immer wieder die Ethnisierung, die zunehmende und die Tribalisierung, bringt die ganz oft in Verbindung mit Nachbarländern. Also Idi Amin haben wir ja vorher kurz zitiert und eben Uganda ist für ihn besonders wichtig, weil seine Mutter ja auch aus Uganda kommt. Und er sagt ganz oft, in Kenia ist doch eigentlich alles viel besser. Wir sind ein wirtschaftlich florierendes Land. Kenia ist nicht Uganda. Kenia hat breite Straßen und Eisenbahnhochhäuser, Wissenschaft und Technologie. Aber letztendlich merkt er, wie sich im Laufe der Jahrzehnte durch die Machthaber Kenyatta und Moi so viel zum Argen verändert, dass er ja letztendlich auch beschließt, in Absprache mit seinen Eltern in Südafrika zu studieren. Also er beklagt auch sehr dieses mangelnde und immer korrupter werdende Bildungssystem an in Kenia.
Ich würde noch gerne nachfragen, was die ethnischen Konflikte anbelangt. Gibt er da eigentlich irgendwelche Gründe an, wie es zu diesen Spannungen eigentlich kommt?
Er sagt ja immer nur, ich bin Gikuyu, deswegen passiert mir das und das. Also es ist auch so fatalistisch, wie er diese Ethnisierung beschreibt und wie er dann wieder sagt, ach und Kenyatta ist jetzt weg, jetzt ist Moi dran und jetzt sind es auf einmal andere Ethnien, die bevorzugt werden. Und er beschreibt eben sehr ausführlich dieses, deswegen habe ich das mit der Bildung angesprochen, dieses, wie er als eigentlich sehr, sehr guter Schüler und seine Schwester nicht auf irgendeine nationale Schule kommen. Nationale Schulen sind in Kenia eben so, was ein Konzept ist, kennen wir nicht. Die besten Schüler der ganzen, des ganzen Landes werden eben in diese nationalen Schulen aufgenommen. Das heißt, du gehst vielleicht in Nairobi zur Schule, aber kommst aus einem ganz anderen Ort. Und dann gibt es eben unterschiedliche Abstufungen von Schulen, die da runterkommen und die natürlich deren Abschluss nicht so viel wert ist. Mhm. Und deswegen muss er auch in das sogenannte Gikuyu-Land gehen, um auf die Highschool zu gehen, fernab von seinen Eltern, nur damit er irgendwie seinen Bildungsweg gehen kann.
Mhm. Rosemarie, wie ist es bei Yvonne Adhiambo Owuor? Welche persönlichen, gesellschaftlichen Fragen treiben Ihre Protagonistin?
Also es ist ganz ähnlich. Es ist ethnisch begründet, ganz klar. Wobei sie greift eigentlich noch mehr aus. Sie sagt, beziehungsweise sie sagt es nicht so explizit, aber das ist praktisch Thema dieses Buches, dass die Zwistigkeiten zwischen den Ethnien natürlichen Erbe der Kolonialzeit sind, dass die Kolonialzeit da oder dann nach der Unabhängigkeit dieser Staat, der dann entstanden ist aus den 42 verschiedenen Ethnien und den Hierarchien, die sich innerhalb der Kolonialzeit ja schon gebildet hatten, da gab es eben die durch diese Indirect Rule von den Engländern eben diese lokalen Machthaber, die mit den Engländern fraternisiert haben, die ganz klar ihre Privilegien retten wollten, auch nach der Unabhängigkeit. Und diese Fäden spinnt sie schon, wobei sie nie so explizit wird, wie jetzt vielleicht in deinem Roman, Rosalie. Aber ganz klar, also die Familie gehört wohl zu dem Stamm der Lua, der drittgrößten Ethnie in Kenia. Und die müssen natürlich auch immer bei jedem Regierungswechsel büßen dafür, dass sie halt zu einer anderen Ethnie gehört als jetzt gerade der herrschende Präsident. Oder ein Beispiel, als diese Kinder, als Ajani und Odidi dann zur Schule sollen, kommen sie auf dem Internat in das richtige Kenia im Süden. Die kommen ja aus dem Norden, aus der im Grunde genommen ärmsten Gegend von Kenia. Und da werden sie empfangen von deiner Schulleiterin, die sie erstmal fragt, ob sie denn überhaupt schon wissen, wie man eine Toilette benutzt. Also so sehr, sehr abfällig, werden als Staubfresser betitelt und so. Also es gibt einfach eine sehr große Hierarchie. Und es werden so, in dem Roman werden unter der Hand ganz viele Themen besprochen, angesprochen. Zum Beispiel der Odidi ist ein Ingenieur, das Wasserwesen. also der einen Auftrag kriegt, die Wasserversorgung in Nairobi zu verbessern, und dann wird er halt bestochen und gesagt, du sollst jetzt die ganzen Becken verschlammen, so damit der Preis teurer wird, und dann bricht er aus und geht raus aus der Firma und in Untergrund sozusagen. Also dass die Korruption eigentlich die ganze Gesellschaft wirklich von unten bis nach oben durchzieht, das ist kommt ganz gut raus in dem Roman.
Isa, ich versuche es jetzt ganz kompakt, damit wir noch zu anderen Themen kommen. Ich sage jetzt nur so ein paar Stichworte. Ja. Wie gesagt, also Heather Crane spielt ja nicht wirklich in Kenia, sondern in einer fiktiven Republik im afrikanischen Kontinent. Aber viele ähnelten sich ja in vielen Dingen. Also er beschreibt eine Gesellschaft, also ethnische Konflikte sind wenig Thema. Ich kann mich an gar keine Stelle erinnern, aber bestimmt gibt es eine in diesen 1000 Seiten und ich habe sie vergessen. Es geht mehr um Machtstrukturen eigentlich, und die finde ich, die arbeitet eher so differenziert auch raus, dass ich zwischendurch dachte, ja, irgendwie hat er... Es ist eine amüsante Art, quasi die Theorie von Hannah Arendt zu lesen. Also einfach sehr, sehr viele verschiedene Mechanismen von, die direkten Gewaltgeschichten, Inhaftierung, Folter und so weiter, die persönlichen Förderung und aber immer in Unsicherheit halten, dass man doch fallen gelassen wird, verschwinden lassen, Bestechung, Erpressung von Angehörigen und so weiter, Gleichschaltung von Bildung, Presse und ja. Also das ist ein sehr, sehr viel Thema. Und was eben auch Thema ist, ist im Grunde die Bedeutung von Magie und Zauber und auch von den Kirchen, das hattest du ja auch gesagt in deinem Buch, die Freikirchen, Satansglaube, also und da ist ein ganz großes Potenzial auch da, wie man Gerüchte in die Welt setzen kann, wie man in der Bevölkerung Verunsicherung schaffen kann oder auch Machtverhältnisse plötzlich ins Kippen bringen. Das ist ja auch das, was dem Heather Crane dann eigentlich seine Macht gibt, weil der Glaube so stark verankert ist in der Gesellschaft, der Zauberglaube und so weiter. Ja, fällt einfach mal die zwei Stichworte. Ich könnte noch viel mehr sagen. Aber
ich will dazu gerade eine kleine Anekdote noch erzählen, weil das passt jetzt ganz gut. Und zwar 1986 hat Ngugi wa Thiong'o den Roman Matigari veröffentlicht. Und zwar geht es in dieser Geschichte um einen Mann, der sich für Freiheit und gegen Korruption, Unterdrückung und neokoloniale Strukturen einsetzt. Und dieser Roman hat so viele Kenianer und Kenianerinnen angesprochen, dass sie die Geschichte mündlich immer weiter verbreitet haben. Das Ganze hat zur Folge gehabt, dass auf der realen politischen Ebene der kenianische Geheimdienst den Behörden gemeldet hat, dass ein Mann namens Matigari für Wahrheit und Gerechtigkeit agiere. Und die Behörden haben daraufhin angeordnet, diesen Mann zu verhaften. Also ich finde ein ganz skurriles Beispiel auch für so eine Kraft von der oralen Erzählung. Wie würdest du Ngugi wa Thiong'os Erzählweise denn in dem Herrn der Krähen beschreiben? Also du hast in deiner Besprechung ja ebenfalls angedeutet, dass da auch sich Spuren oraler Erzähltraditionen oder Erzählformen befinden.
Also ich glaube, die Dinge, die ich schon gesagt habe, dieses weit verzweigte, viele Erzählstränge, viele Figuren, die aber plötzlich wieder auftauchen und diese vielen Überraschungen, Wendungen, der Humor, das sind, denke ich, alles so Mittel, um auch ein Publikum zu halten. Auch dieses immer dein kleines Türchen aufmachen, wo schon die Spannung wächst, wie es weitergeht und so weiter. Und er hat in seinem Buch auch einen Geschichtenerzähler drin. Das ist, der hat zum Glück eine Abkürzung, da muss ich mich jetzt nicht zungenbrecherisch betätigen. Der heißt A.G. Das ist ein Polizist. Der tritt immer wieder auch als Geschichtenerzähler auf vor irgendwie Publikum, wo er quasi die Geschichte weitererzählt. Und Und man kriegt dann auch so mit, wie das Publikum nachfragt, wie es die Geschichte weitertreiben will und wie er auch nach Lust und Laune die Dinge auch verändert und wo man dann weiß, das entspricht jetzt nicht so ganz der Wahrheit, aber er kommt damit besser an. Also da wird schon klar, es geht darum, Spaß zu haben und eine gute Geschichte zu erzählen und nicht unbedingt die Wahrheit so, ne? Und ja, ich habe echt drüber nachgedacht, auch diese Art von Humor, ob ich irgendwas Vergleichbares kenne, und was mir am ehesten gekommen ist, ist Dario Fo. Mhm. Und dann habe ich nochmal nachgelesen und der hatte auch einen Großvater, der Geschichtenerzähler war, interessanterweise. Ja. Und also dieses auch so eine sehr grober Humor eigentlich, ne? Sehr grobschlächtiger Humor eigentlich, ne? Der aber einfach, glaube ich, wenn du so irgendwo auf dem Marktplatz oder in der Bar deine Geschichten erzählst, gut ankommt. Mhm. So.
Mein spannend fand ich ja beim Roman von der Ovor, dass es da auch um Geschichten geht eigentlich, die eine ganz starke Kraft haben, aber um Geschichten, die eigentlich im Verborgenen bleiben, die verschwiegen werden. Kannst du dazu vielleicht noch was erzählen?
Ja, in der Kürze der Zeit. Also es ist tatsächlich so, dass es dass es in der Tradition der Kenianer so ein schweigegelübdes Gebötnis gab, womit man gesellschaftlichen Geheimbünde darauf eingeschworen hat, zu schweigen, sonst passiert irgendwas Schlimmes. Und die Mau Mau Aufstände haben eben dieses Schweigegebötnis gehabt und dieses etwas Geheimhalten, etwas, was passiert ist, nicht zu verkünden, öffentlich zu machen. Das ist im Grunde genommen, so sagt die Yvonne Adhiambo-Ovor, ist im Grunde genommen dieses schwere Erbe, wo die Nation einfach drüber rauskommen muss, sie das aufdecken muss, was ich in dem Zitat, was ich zuletzt gelesen habe, eben auch gesagt habe, dass praktisch diese ganzen Gräueltaten, die in den Folterkellern passiert sind und so weiter, wenn die, solange die nicht zur Sprache kommen, kann praktisch nichts Neues entstehen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Unfähigkeit zu trauern von Mitscherlich, also dieses Schweigen über die Gräueltaten im Dritten Reich. Und also kam mir da sofort, dass im Grunde genommen erst dann ein demokratisches, ein wirklich demokratisches System entstehen kann, wenn das die Dinge zur Sprache kommen, und zwar alle Dinge. Also, ja.
Noch eine Sache zu deinem Autoren, Rosalie, zu Banyavanga Wainaina, der ja ein sehr engagierter und selbstbewusster Mensch und Autor ist, offenbar. Und er hat seinen Unwillen über die nach wie vor klischeehafte Darstellung Afrikas in einem satirischen Essay verarbeitet. Und zwar heißt es How to Write About Africa, schreiben Sie so über Afrika. Und da heißt zum Beispiel, zeigen Sie niemals das Bild eines modernen Afrikaners auf dem Buchumschlag. Es sei denn, er hätte den Nobelpreis gewonnen. Verwenden Sie stattdessen eine Kalaschnikow, hervortretende Rippen, nackte Brüste und so weiter und so fort. Es versteht sich natürlich von selbst, dass Wainaina beim Schreiben frei von solchen Klischees ist. Aber was mich interessieren würde, was ist da das Besondere an seiner Art zu schreiben und welche Bilder vermittelt er von Afrikanerinnen, Afrikanerinnen, Afrikaner, Afrikanerinnen von der kenianischen Gesellschaft?
Also er würde ja nie solche Worte wie afrikanische Kultur oder afrikanische Landschaft verwenden. Also er ist wirklich sehr frei von kulturalistischen, kolonialistischen Bezügen. Und das fand ich eben auch das Faszinierende an dem Buch. Er geht viel mehr mit feinem Humor und bissiger Ironie vor, wenn er irgendwelche Missstände anprangern will, und bezieht sich schon sehr oft auf diese westlichen Einflüsse auf Kenia oder auf den afrikanischen Kontinent. Zum Beispiel, er wächst ja auf in der Zeit von Michael Jackson, in der Zeit von Band Aid. Er schreibt dann eben auch ganz, ganz satirisch über Bob Geldof, den sogenannten König von Äthiopien. Und ebenso brillant finde ich eben die Szene, als er beschreibt, wie in den 80er Jahren schwedische Entwicklungshelfer an seine Schule kommen und eine Biogasanlage einführen. Und dann schreibt er, dass es einfach ein fäkales Opfer ist, das sie gebracht haben. Es sieht aus wie Scheiße, es ist auch Scheiße und es hat vor euch sein Gas gegeben. Sowas sagt er da einfach zwischendrin, wenn er irgendwie sowas beschreibt. Und da merkt man halt seine wahnsinnig ironische, kritische und auch bissig wütende Distanz, die er zum Norden hat und zu den sogenannten Segnungen des Nordens. Mhm. Er ist ja auch einer, der von Ngugi wa Thiong'o sehr, sehr fasziniert war, sehr früh, klar. Mhm. Er hat ihn damals gelesen, er war zu seiner Zeit im Exil und hat auch seinen Begriff von Decolonizing the Mind eben aufgenommen. Und irgendwann sagt er, ich will auch jetzt auf einmal nicht mehr in Englisch schreiben, sondern nur noch in Gikuyu. Aber 5 Seiten später sagt er, oh Gott, und was mache ich dann? Die ganze englische Popmusik, die ich höre, wie kriege ich das dann hin? Und also so bricht er das dann immer wieder. Und das ist eben dieser Sprachstil.
Ich gucke auf die Uhr. Unsere Sendezeit geht leider ihrem Ende zu. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich geworden, wie spannend die kenianische Literaturszene ist. Man kann nur hoffen, dass noch viele weitere Romane ins Deutsche übersetzt werden. Rosalie, Isa und Rosmarie, vielen Dank für eure spannenden Besprechungen und eure Diskussionsbeiträge. Könnt ihr nochmal kurz Titel, Verfasser, Verlag und so weiter eure Bücher angeben?
Ich hatte Eines Tages werde ich über diesen Ort schreiben, von Binyavanga Wainaina vorgestellt, erschienen bei Afrika Wunderhorn 2013, übersetzt aus dem Englischen von Thomas Brückner. Das Buch kostet 24,80 €.
Ich hatte von Yvonne Adhiambo Uvor, Der Ort, an dem die Reise endet, vorgestellt. Es ist erschienen im Dumont Verlag 2016. Übersetzt wurde es von Simone Jakobs, hat 500 Seiten und kostet 22 €.
Ja, und das dritte Buch war Herr der Krähen von Ngugi wa Thiong'o. Es ist auf Deutsch erschienen, 2011, in der gebundenen Ausgabe beim A1 Verlag München, kostet 29,90 €. Als Taschenbuch ist es 2013 beim Fischer Verlag erschienen für 13,99 €. Das Ganze hat 944 Seiten.
Vielen Dank und Dank auch an Birgit, die für uns heute die Technik gemacht hat. Eine Wiederholung dieser Sendung gibt es morgen am Freitag um 11 Uhr. Und wir verabschieden uns mit noch vielleicht wahrscheinlich ein paar Takten nur von Toni Allen aus seinem Album Secret Agent.